Habt ihr euch auch schon gefragt, was darf ein Christ und was vielleicht nicht? Und ich glaube, diese Frage kommt auf jeden einmal zu. Und je nach Situation tauchen wieder andere Fragen auf. Und so war es auch zum Beispiel bei mir und Lydia, als wir unsere Beziehung gestartet haben. Da kamen auf einmal neue Fragen auf, ja, was darf man jetzt in einer Beziehung und was nicht? Ja, und dafür haben wir geforscht und wir haben Gespräche gesucht mit anderen Christen. Wir haben im Internet geschaut, was so verschiedene Meinungen gibt. Und natürlich haben wir auch in der Bibel nachgeschaut, was sie dazu sagt. Und mein Fazit war, ja, die Bibel sagt gar nichts dazu, weil dieses moderne Konstrukt einer Beziehung gibt es in der Bibel gar nicht. Dort gibt es nur Verlobung und Heirat. Ja, und dann im Internet und im Gespräch mit anderen Christen gehen die Meinungen sehr weit auseinander, von ja, mach, was du verantworten kannst, bis zu vor der Ehe darf man nicht Hände halten und nicht umarmen. Ja, und darum dachte ich, für heute können wir uns mal mit diesen Fragen beschäftigen, weil es nicht sehr hilfreich ist, all diese verschiedenen Meinungen, und vielleicht hast auch du Fragen, was darf man und was nicht, oder auch andere Personen, was dürfen sie, vielleicht Kinder, Enkelkinder. Und darum wollen wir heute zusammen Römer 14 anschauen, wie gehen wir miteinander um bei verschiedenen Meinungen. Ja, und gerade weil es manchmal schwierig ist, so zu wissen, was man darf und was nicht, habe ich mir für heute gedacht, wir könnten zusammen so eine Liste erstellen mit allen Dingen, die wir dürfen und nicht dürfen. Und ich habe hier mal verschiedene Vorschläge. Das eine, was wir uns gefragt haben, darf man sich in einer Beziehung schon umarmen, darf man sich küssen vor der Verlobung oder eben nicht? Oder eine andere Frage, darf man als Christ Yoga machen? Hier in Nesla gibt es verschiedene Angebote, da könnte man natürlich auch gut Leute kennenlernen. Dürfte ich jetzt das oder nicht? Darf man als Christ rauchen? Und wenn ja, wie viel? Oder nur zum Genuss? Alkohol trinken, so mindestens das Abendmahl, ja. Aber auch da wieder wie viel? Ausgang, Partys, Clubs ist jetzt vielleicht eher für Jüngere die Frage. Dann so ein großes Thema, so Blutwurst essen. Da haben wir ja Apostelgeschichte 15, man darf kein Blut essen. Ist jetzt Blutwurst auch verboten? Dann wäre es gut, wenn wir die Rocklänge definieren könnten für den Gottesdienst, aber auch für die Öffentlichkeit. Ja, darf man barfuß in die Kirche gehen? Da werde ich nachher noch eine Geschichte dazu erzählen. Dürfte ich jetzt heute als Pastor barfuß predigen oder nicht? Wie ist es jetzt genau mit Sonntag und Sabbat, mit Arbeiten? Was gilt als Arbeit und was als Hobby? Ja, und dann auch so Horror- und Kriegsfilme oder Actionfilme schauen oder Spiele spielen auf dem PC. Wäre vielleicht auch gut, wenn wir da so eine Übersicht machen könnten, was darf man und was nicht. Und dann könnt ihr natürlich auch noch Vorschläge bringen. Ja, und wenn wir heute wirklich darüber diskutieren würden, glaube ich, wäre es hier drin wenig harmonisch. Und das liegt nicht an uns als Gemeinde, dass wir das nicht könnten, sondern das ist grundsätzlich ein Problem des Menschen. Dass wir Mühe haben mit verschiedenen Meinungen, vor allem wenn sie sehr persönlich sind. Und als ich Römer Kapitel 14 gelesen habe, dachte ich mir, ja, das ist das Grundproblem von jeder Kirchenspaltung, von jedem Streit. Und Paulus hätte eigentlich vor 2000 Jahren schon eine Lösung gebracht. Doch ich weiß nicht, ob wir heute das viel besser können als all die Generationen vor uns. Ja, wie gehen wir mit unterschiedlichen Vorstellungen und Meinungen miteinander um, wie wir im Glauben leben sollen? Und wir schauen heute, was Paulus der Gemeinde in Rom für Ratschläge gab. Den im Glauben Schwachen nehmt an und lasst es nicht zum Streit über verschiedene Auffassungen kommen. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst nur Pflanzliches. Wer isst, soll den nicht verachten, der nicht isst. Wer aber nicht isst, soll den nicht richten, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Ja, und wenn wir jetzt diesen Text lesen, sind wir schnell versucht, zwischen stark und schwach zu unterscheiden, und wir sind immer die Starken. Doch diese Predigt heute bringt nur viel, wenn wir uns wirklich fragen, wer wir sind, und wir werden heute auch die Position des Schwachen einnehmen. Und was am Ende dann mehr auf dich zutrifft, das kannst doch nur du selber für dich entscheiden. Doch wer meint Paulus mit den Schwachen im Glauben und wer sind die Starken im Glauben? Mit den Schwachen im Glauben meint Paulus vor allem Christen, das waren vor allem Judenchristen, die sich sehr stark an die Gesetze gehalten haben. Wir müssen uns vorstellen, Juden, die hatten sehr streng das Gesetz eingehalten. Und auch diejenigen, die dann an den Glauben an Jesus gekommen sind, haben immer noch weiterhin diese Gesetze gehalten. Und Paulus bezeichnet sie hier als die Schwachen im Glauben. Und dazu haben möglicherweise auch Nicht-Juden gehört, die sich an die Gesetze gehalten haben aus Überzeugung. Und dann die Starken im Glauben, das waren diejenigen, die frei vom Gesetz waren, die einfach weiter so gehandelt haben wie bisher. Zum Beispiel wären das vor allem die Heiden gewesen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind und einfach weiterhin das Fleisch gegessen haben, das sie schon immer gegessen haben und weiterhin den Sonntag so oder den Sabbat so gefeiert haben oder eben nicht gefeiert haben, wie sie es noch nie gemacht haben. Ja, und das ist ein sehr häufiges Problem, das wir im Neuen Testament finden. Und immer wieder kommt diese Diskussion vor, was darf man und was nicht. Und auch im Apostelkonzil, in Apostelgeschichte 15, streiten die Apostel und mit Paulus darum, was man jetzt darf und was nicht. Und Paulus muss die Apostel zurechtweisen und ihnen sagen, dass nichts mehr rein oder unrein ist, dass durch Jesus dieses Gebot nicht mehr gilt. Und Paulus gibt uns hier in diesem Text eine einfache Lösung. Die Schwachen sollen die Starken nicht verurteilen und die Starken sollen die Schwachen nicht verachten für ihre Gesetzestreue. Und seine Begründung ist einfach, aber gut. Gott hat beide angenommen. Wenn Gott jemand angenommen hat und dadurch seine Schuld vergeben ist und wenn er dadurch Anteil an Gottes Königreich hat, welches Recht haben dann wir zu sagen, das darfst du nicht. Hat nicht Jesus selbst mit Zöllner und Prostituierten am Tisch gesessen und gegessen? Und wir wollen jetzt Menschen zurechtweisen und unsere Zeit nicht verschwenden, wenn sie zu viel Sünden tun. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Predigt über die Erwählung. Da habe ich dieses Bild gezeigt, dass wir alle in einer Grube sitzen und erst durch den Heiligen Geist erkennen wir, dass wir in einer Grube sitzen. Und wenn wir doch alle in einer solchen Grube sitzen, wie kann denn der zu diesem sagen, du sitzt in einer Grube, du Sünder? Sitzen doch alle gleich in einer Grube. Ja, und was meinen wir überhaupt, wenn wir sagen, du darfst das nicht? Sonst was? Sonst kommt er in die Hölle? Oder sonst wird er es im Himmel nicht ganz so schön haben wie wir? Sonst gibt es keinen Balkon und keinen Garten im Himmel? Oder es gibt nur eine 2,5-Zimmer-Wohnung anstatt ein Einfamilienhaus? Wer bist du, dass du eines anderen Diener richtest? Seinem eigenen Herrn steht oder fällt er. Er wird aber stehen, denn der Herr vermag ihm Stand zu geben. Eines anderen Diener. Das ist ein bisschen verwirrend, da wir doch alle von Jesus der Diener sind. Doch Paulus meint hier ganz einfach, dass wir alle selber vor Jesus stehen müssen. Und dass wir selber vor ihn treten müssen, so stehen wir alle vor demselben Herr. Und er allein entscheidet, wer standhaft bleibt und wer nicht. Und wir lesen hier sogar, dass es der Herr selber ist, der dem Menschen Standhaftigkeit gibt. Der eine macht einen Unterschied zwischen den Tagen, für den anderen sind alle Tage gleich. Jeder aber bleibe seiner Überzeugung treu. Wer einen bestimmten Tag beachtet, der tut es vor dem Herrn. Und wer isst, der isst vor dem Herrn, denn er dankt Gott dabei. Und wer nicht isst, der tut auch das vor dem Herrn und dankt Gott ebenfalls. Ja, bei diesem Tag geht es wahrscheinlich um den Sabbat und wie man ihn halten soll. Und der Streit darüber war groß, was man an diesem Tag alles machen durfte und was nicht. Doch die Heidenchristen, die zum Glauben gekommen sind, die kannten diesen Tag gar nicht. Das war ja etwas Jüdisches. Und da sie an Jesus glaubten, dachten sie auch nicht, dass sie sich an diese Regeln halten müssen. Und Paulus sagt jetzt nicht, wie es eigentlich richtig wäre, sondern was er sagt, klingt sehr, sehr modern. Jeder soll seiner Überzeugung treu bleiben. Der eine so, der andere so. Der eine dankt Gott für das Fleisch, das er essen darf. Und der andere verzichtet auf Fleisch und isst Gemüse und auch er dankt Gott dafür. Der eine feiert den Sabbat und der andere eben nicht. Doch beide ehren Gott auf ihre Weise und das ist für ihn das Wichtige. Und auch ich selbst bin nicht so Fan von Feiertagen. Ich habe nicht so gerne Geburtstag oder Muttertag. Sogar Weihnachten und Ostern sind für mich nicht so bedeutungsvoll. Doch was für mich Bedeutung hat, ist, was wir an diesen Tagen feiern. Und das möchte ich jeden Tag gleich wertschätzen. Ich möchte jeden Tag feiern, dass ich geboren bin. Ich möchte jeden Tag meine Mutter feiern und nicht nur am Muttertag. Und genauso möchte ich auch Ostern und Weihnachten jeden Tag gleich feiern. Meine Frau aber, Lydia, die liebt Feiertage und sie möchte dekorieren, so eine schöne Oster- und Weihnachtsstimmung. Sie liebt Feste und Traditionen. Und ihre, wie auch meine Meinung, ist okay, solange wir beide damit Gott ehren wollen. Wir müssen einander nicht verändern und ausdiskutieren, wer jetzt richtig liegt. Keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er Herr sei über Tote und Lebendige. Paulus nimmt hier die größten Gegensätze, die es überhaupt gibt. Er spricht hier von Leben und Tod. Um zu zeigen, ihr könnt so grundsätzlich verschieden und gegensätzlich handeln, wie ihr wollt. Ihr gehört alle demselben Herrn. Und egal, was du machst, was du mit deinem Leben tust, machst du für den Herrn. Oder für wer tust du, was du machst? Jesus ist gestorben und auferstanden, damit er Herr ist über alle, über Tote und Lebendige. Jesus ist Herr über Juden und Heiden. Er ist der Herr über Katholiken, Reformierte und auch Orthodoxe und Freikirchler. Er ist der Herr über Konservative und Liberale. Und er ist der Herr über mich, der Traditionen nicht so gerne hat. Und er ist auch der Herr über Lydia, die Traditionen liebt. Solange wir Jesus als Herr anerkennen, tun wir alles für ihn. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Und du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes treten müssen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich beugen jedes Knie und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. Es wird also jeder von uns für sich selbst Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Also diese Frage, was darf man, wird im Licht des Evangeliums unwichtig. Wenn wir glauben, dass der Glaube an Jesus genügt, dann ist klar, dass uns nicht die Regeln und das Verhalten retten, sondern Christus allein. Was darf man und was darf man nicht, ist völlig unwichtig. Heißt das jetzt, dass wir alles dürfen? Ist uns alles erlaubt? Und Paulus sagt ja, aber nicht alles ist gut. Paulus sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten. Und er sagt in Römer 12 auch, dass wir das Böse hassen sollen. Wir sollen niemanden zur Sünde verleiten und niemandem einen Anstoß geben. Und ich muss sagen, ich selbst, ich provoziere noch gerne. Und ich denke, durch Provokation kann man auch stures Denken aufdecken. Und man kann sich fragen, ob solche Kleinigkeiten wirklich so wichtig sind. Und da habe ich eine Geschichte aus meiner Studiumszeit. Der Pfarrer von Bettingen hat mich gefragt, ob ich im Gottesdienst den Bibeltext vorlesen könne. Und ich habe einfach gesagt, ja, das mache ich gerne, ist schön. Und ich habe mir gar nicht viel gedacht und so wie ich bin, kurze Hose, Barfuß, T-Shirt, bin ich in die Kirche gegangen und dann habe ich diesen Text vorgelesen, bin wieder an dem Platz und dachte mir gar nicht so viel. Ja, und dann ist der Gottesdienst vorbei und eine Frau kommt zu mir, ich solle mir mal überlegen, wie ich vor die Gemeinde trete, so wie ich aussehe und was ich anhabe. Und sagt so, in diesem Moment wusste ich gerade nicht, was sagen. Es wäre schön gewesen, wenn diese Frau vielleicht das ein bisschen freundlicher gesagt hätte. Aber es wäre auch schön gewesen, wenn sie sich im Gottesdienst mehr auf den Bibeltext fokussieren hätte können, als auf meine Kleider und wie ich aussehe. Und Paulus würde jetzt hier einerseits sie zurechtweisen, sie soll nicht verurteilen, Aber Paulus hätte bestimmt auch mich zurechtgewiesen und gesagt, dass ich nicht einen Anstoß erregen solle. Und da kann man sich jetzt fragen, ja, was ist denn einfacher? Und definitiv wäre es für mich einfacher gewesen, einfach Schuhe anzuziehen und vielleicht ein Hemd, damit diese Frau sich einfach auf den Bibeltext hätte konzentrieren können. Ja, und jetzt eine praktische Zusammenfassung. Wann sollen wir Rücksicht nehmen? Sollen wir immer Rücksicht nehmen auf jedes Anliegen, das jemand hat? Ich glaube, wir sollen dann Rücksicht aufeinander nehmen, wenn es uns ernsthaft stört, wenn es uns in der Gemeinschaft und im Gottesdienst stört. Und Paulus sagt hier, das Einzige, was uns anstößig oder ein Ärgernis sein soll, ist die Rücksichtslosigkeit. Richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Zum Beispiel bei Kleinigkeiten über verschiedene Ansichten, was jetzt gut oder schlecht ist, dürfen wir voneinander erwarten, dass wir eine gewisse Toleranz haben. Zum Beispiel Lobpreismusik ist fast in jeder Gemeinde ein großes Thema. Den einen ist es zu laut oder zu leise, zu modern oder zu traditionell. Es ist immer ein Riesenthema, wie wir jetzt Lobpreis machen. Und für jemanden ist es immer unpassend, egal wie man es macht. Da brauchen wir eine gewisse Toleranz miteinander. Doch ich möchte wieder stärker zum Bibeltext und zum zentralen Problem kommen. Versuchen wir einmal, die Position der Schwachen einzunehmen. Wir gehören jetzt zu den Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Wir haben unser ganzes Leben all diese Regeln gehalten und wir halten sie immer noch für Gottes heiliges Wort und für Gottes Gebote. Und für uns ist es Sünde, wenn jemand anders jetzt unreines Fleisch isst oder am Sabbat arbeitet. Das ist Sünde und damit auch Handeln gegen Gott. Wie können wir jetzt miteinander umgehen, wenn jemand unserer Meinung nach sündigt und das aber nicht als Sünde erkennen will? Und die Antwort von Paulus klingt fast schon wieder aus unserer Zeit. Ich weiß und bin mir im Herrn Jesus gewiss, dass nichts an sich unrein ist, sondern nur für den, der es für unrein hält. Für den ist es unrein. Also wenn du etwas für Sünde hältst, dann ist es für dich auch Sünde. Wenn du aber etwas nicht für Sünde hältst, so ist es auch keine Sünde. Ja, das ist jetzt sehr schwierig. Und ich vermute, wir haben alle die gleichen Gedanken. Ja, dann lasst uns doch einfach alles für unsündig erklären. Dann ist auch nichts mehr Sünde. Und ich glaube, für die Schwachen im Glauben, die Paulus hier meint, für eben die Judenchristen, muss diese Aussage eine Zumutung gewesen sein. Die werden sich richtig aufgeregt haben über das, was Paulus sagt. Wahrscheinlich haben sie ihn schon für liberal gehalten und vielleicht haben ihm die einen sogar schon den jüdischen Glauben abgesprochen an die Heilige Schrift. Zur Zeit, als Paulus auf den Missionsreisen war und vermutlich auch diesen Brief geschrieben hat, ist einer der bedeutendsten jüdischen Rabbiner geboren, der Rabbi Akiba. Und er sagte etwas sehr Ähnliches unter den Juden wie auch Paulus. Er sagte, dass ein Jude rein bleibt, wenn er etwas Unreines berührt, ohne dass er es weiß. Und wenn er bewusst etwas Unreines berührt, dann wird er unrein. Und erst durch das Nachfragen, ob er jetzt unrein oder rein ist, wird er tatsächlich unrein. Rabbi Akiba und Paulus wären sich vermutlich einig gewesen, dass unsere eigene Urteilsfähigkeit eine Rolle spielt, wenn es darum geht, ob etwas gut oder schlecht, rein oder unrein oder eben Sünde ist. Auch Jesus hat etwas sehr Ähnliches gesagt. Wahrlich, ich sage euch, was immer ihr auf der Erde binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was immer ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Das Lösen und Binden meint das Lösen und Binden an das Gesetz. Also wenn etwas vom Gesetz gelöst ist, dann ist es nicht mehr verbindlich. Und wenn etwas ans Gesetz gebunden ist, dann ist es verbindlich. Einfach gesagt, sagt Jesus seinen Nachfolgern, das, was ihr als Sünde bezeichnet, ist sündig und was ihr erlaubt, ist erlaubt. Wenn dein Bruder nämlich wegen einer Speise in Bedrängnis kommt, handelst du nicht mehr, wie es der Liebe entspricht. Führe ihn mit deinem Essen nicht ins Verderben, auch für ihn ist Christus gestorben. Was für euch gut ist, soll nicht schlecht gemacht werden. Und wenn wir wissen, dass wir mit dem, was wir tun oder sagen, jemanden verletzen oder ihm Anstoß geben und trotzdem so weitermachen, dann handeln wir nicht in Liebe. Es heißt sogar, dass wir durch unser liebloses und rücksichtsloses Verhalten andere ins Verderben stürzen können. Und damit ist nicht gemeint, dass andere das Heil wegen uns verlieren, sondern damit ist gemeint, dass sie im Gewissen gequält werden durch unser Verhalten. Und so könnte es auch dazu mal in der römischen Gemeinde gewesen sein, dass sich diese jüdischen Christen so sehr über die anderen aufgeregt haben, die ständig Götzenfleisch essen und dass eben das unreine Fleisch essen, dass es Streit gab, dass sie ständig diese Gedanken hatten und wenn sie nach Hause gingen, ihnen das schwer nachgegangen ist und sie ein schlechtes Gewissen gehabt haben. Vielleicht haben sich sogar gewisse überwunden, mit den Heiden zusammen auch dieses unreine Fleisch zu essen und hatten dann noch ein viel größeres Gewissen. Doch Paulus sagt hier, auch für ihn ist Jesus gestorben. Ob der andere nun nach unserer Meinung richtig oder falsch handelt, das spielt keine Rolle, denn Jesus ist für uns beide gestorben und er hat uns beide angenommen. Umgekehrt soll aber auch nicht schlecht geredet werden, was wir ohne schlechtes Gewissen tun. All die christlichen Regeln darüber, was man darf und was nicht, sind nicht das Evangelium. Die ganze Liste von Dingen, bei denen wir uns fragen, darf ich das oder nicht, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Und Menschen sollen das Evangelium nicht wegen den Vorschriften ablehnen. Gerade gestern habe ich eine Frau kennengelernt, die wegen dem nicht in die Kirche geht und nichts mehr mit der Bibel anfangen kann, weil ihnen ihr ständig Menschen gesagt haben, was sie darf und was nicht. Menschen sollen das Evangelium nicht wegen Vorschriften ablehnen. In der Gesellschaft sind wir Christen oft für unsere Regeln bekannt und für unsere Verbote. Angeblich, so meinen die Menschen in der Gesellschaft, darf man als Christ so vieles nicht. Und woher kommt das? Ist das völlig unbegründet, dass wir so wahrgenommen werden? Paulus sagt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, findet Wohlgefallen bei Gott und Anerkennung bei den Menschen. Wir wollen uns also einsetzen für das, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. Das Evangelium besteht nicht aus Essen oder Trinken und nicht aus der richtigen Kleidung oder der richtigen Musik oder einem ethisch korrekten Verhalten oder das Einhalten von Verboten. Das Evangelium ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude und genau in dieser Reihenfolge. Zuerst wird der Mensch gerecht, wenn er das Evangelium annimmt. Alle Schuld wird vergeben, alles, was uns von Gott trennt und was uns unrein macht, wird beseitigt. Das bedeutet Gerechtigkeit. Und wenn das geschehen ist, dann lebt der Mensch in Frieden. Frieden mit Gott, Frieden mit sich selbst und Frieden mit seinen Mitmenschen. Auch wenn es vielleicht sich nicht so anfühlt, doch das ist ein Zustand, den wir haben. Es ist die Beziehung zu Gott, die wiederhergestellt ist. Das ist Frieden. Und wer in diesem Frieden lebt, der freut sich über diesen Frieden. Wer also durch Jesus gerecht geworden ist, wer dadurch Frieden und Freude hat, der will Jesus dienen. Und dadurch findet er Wohlgefallen vor Gott. Das bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, Gottes Willen tun und dadurch Wohlgefallen vor Gott haben, wenn wir das Evangelium annehmen. Und wenn wir in diesem Kreis leben und aufhören, Moralpredigten zu halten und Regeln aufzustellen und sie als biblisch zu bezeichnen, ob sie es sind oder nicht, sondern wenn wir uns auf Gerechtigkeit, Frieden und Freude fokussieren und das den Menschen bringen wollen, dann werden auch die Mitmenschen uns anders sehen und wir werden vielleicht als Kirche und als Christen Anerkennung bei unseren Mitmenschen finden. Das stimmt nicht bei allen, denn das Evangelium wird auch sonst für viele noch ein Anstoß bleiben. Aber die Kirche oder auch vielleicht besonders die Freikirchen wird nicht mehr als Moralpolizei wahrgenommen. Es gibt so einen Spruch, der finde ich sehr tiefgründig. Wir Christen sind die einzige Bibel, die unsere Mitmenschen lesen. Wir Christen sind die einzige Bibel, die unsere Mitmenschen lesen. Im Frieden zu leben bedeutet für unsere Gemeinde, dass wir einander ermutigen können, anstatt uns zurechtweisen. Streit in der Gemeinde oder zwischen Kirchen zeigen doch genau, dass wir keinen Frieden haben, sondern Gesetzlichkeit, dass wir das Richtig-Falsch-Denken haben. Richte doch nicht wegen einer Speise das Werk Gottes zugrunde. Alles ist zwar rein, schädlich aber ist es, wenn ein Mensch durch sein Essen etwas gegen sein Gewissen tut. Es ist gut, kein Fleisch zu essen und keinen Wein zu trinken, noch irgendwas zu tun, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Behalte den Glauben, den du für dich selbst hast, vor Gott. Selig, wer bei dem, was er zu tun, zu prüfen hat, nicht mit sich ins Gericht gehen muss. Wer aber Bedenken hat, wenn er etwas isst, der hat sich selbst verurteilt. Wer es nicht aus der Überzeugung des Glaubens geschieht, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ja, das Werk Gottes, das hier zugrunde gerichtet wird, ist die Gemeinde. Nicht als Institution, sondern in all unseren Aufgaben, im Gottesdienst, im Dienst an der Mitmenschen, in der Verkündigung, Zeugnis, Gemeinschaft und Jüngerschaft. All das können wir durch unsere Streitigkeiten zugrunde richten, indem wir ständig über richtig und falsch urteilen. Behalte den Glauben, den du für dich selbst hast, vor Gott. Das ist etwas, was ich mir immer wieder zu Herzen nehmen muss. Ich muss nicht ständig meine Meinung und meine Auslegung der Bibel anderen Menschen aufdrücken. Das macht für mich manchmal auch das Predigen schwer, weil ich mich immer fragen muss, ist das jetzt meine Meinung oder ist das die Meinung der Bibel? Hat mir das der Heilige Geist in Gedanken gegeben? Und ich glaube, das ist sehr schwer zu trennen und ich glaube, kein Prediger schafft es vollständig zwischen seiner Meinung und der Meinung der Bibel zu trennen. Darum ist aber auch die Vielfalt in unserer Gemeinde so ein großer Segen, dass wir miteinander austauschen können über verschiedene Ansichten und daran wachsen können. So sollen wir alles, was wir tun, aus Überzeugung und Glauben tun. Was heißt das? Paulus sagt, dass es gut ist, wenn wir kein schlechtes Gewissen haben. Und er kritisiert diejenigen, die bei derselben Sache ein schlechtes Gewissen machen. Einfach gesagt, wenn du etwas für sündig hältst, dann tu es nicht. Aber zwinge die anderen nicht dazu, ebenfalls ein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn du kein schlechtes Gewissen hast und etwas nicht als Sünde empfindest, ist es in Ordnung. Aber behalte deine Überzeugung für dich, denn du musst dich für dein eigenes Verhalten verantworten. Ja, unser Gewissen ist nicht fehlerfrei. Ja, es kann passieren, dass Sünde verharmlost wird und das ist schlecht. Aber wir können einander zutrauen, dass wir Gott ehren wollen, auch wenn wir das unterschiedlich tun oder unterschiedlicher Meinung sind. In Kapitel 15 führt Paulus dieses Thema weiter aus und er stellt sich selber auf die Seite der Starken und er sagt, dass wir so handeln sollen wie Jesus. Jesus ist der Inbegriff des Starken im Glauben und er wurde von den Schwachen abgelehnt, von den Pharisäern ständig kritisiert und er hat dies alles bis zu seinem Tod ertragen. Ja, was machen wir jetzt? Wir können nicht auf alles verzichten, was irgendjemanden stört. Und vielleicht stört auch heute jemanden meine Predigt. Wir können auch nicht alles akzeptieren, denn natürlich gibt es Schuld, ob wir sie einsehen oder nicht. Römer 14 fordert uns auf, Rücksicht zu nehmen und in Liebe zu handeln. Alles, was wir tun und sagen, soll aus Glaube und in Liebe geschehen. Nicht, weil wir ein Recht darauf haben. Wir sollen einander zutrauen, dass der andere mit seinem Handeln auch Gott ehren will. Und wenn wir Mühe miteinander haben, dann sollen wir miteinander reden. Eine freundliche, fröhliche Gemeinde entsteht dadurch, dass sie Konflikte und Meinungsverschiedenheiten ansprechen kann und sie nicht einfach verschwiegen werden, damit eine Harmonie bestehen bleibt. Frieden in der Gemeinde bedeutet nicht, seinen Ärger zu verschweigen und sich innerlich aufzuregen, sondern darüber reden zu können. Und lest doch für euch oder in eurem Hauskreis nochmal das Kapitel 14, vielleicht auch das Kapitel 15 vom Römerbrief. Denn ich glaube und ich bin überzeugt, dass diese beiden Kapitel uns als Gemeinde, aber auch sehr persönlich weiterbringen können. Vorausgesetzt, dass wir uns ehrlich auf sie einlassen und uns selbstkritisch hinterfragen.